Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg klettert auf einen direkten Aufstiegsplatz und liefert sich mal wieder ein höchst interessantes Duell mit Union Berlin. Und damit herzlich willkommen zu Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix, wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Und zwar einen, den ich länger nicht begrüßen durfte, aber umso mehr freue ich mich, dass er heute da ist. Hallo Rainer.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
Ja, Rainer, wir wollen natürlich über das Spiel gegen Union Berlin sprechen. Rein toretechnisch war es diesmal, ja, wenn wir es mal nett ausdrücken wollen, ereignisarm. Aber dafür gab es 3 rote Karten, darüber ist natürlich zu sprechen. Außerdem hat Patrick Kammerbauer sich dem SC Freiburg angeschlossen und damit gibt es den nächsten Abgang beim 1. FC Nürnberg im Wintertransferfenster. Und wir wollen natürlich vorausblicken auf das am Freitag anstehende Spiel gegen Erzgebirge Aue. In der Hinrunde hat der Club das erste Mal gegen Aue verloren. Das wollen sie natürlich am Freitag besser machen. Wie sie das unserer Meinung nach tun können, wird hier auch Gegenstand in der Sendung sein. Aber anfangen wollen wir natürlich mit dem Spiel bei Union Berlin, das ja schließlich am Ende Platz 2 in der Tabelle bedeutet hat. Es war erst mal so, dass sich so ein bisschen was in der Startaufstellung getan hat. Marc Reiter war verletzt, Sali Petrak und Stefaniak sind auf die Bank rotiert. Dafür dann Mühl, Löwen und Eras und mit Palacios der nächste Neuling. Eine Aufstellung, die ja ein gutes Gefühl bei dir geweckt hat, gerade im Hinblick auf den Neuzugang.
Puh, also ganz ehrlich, ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil er doch auf so viele Positionen umgestellt hat. Gut, die eine hat sich zwangsweise ergeben. Ich hätte jetzt Sali nicht so schlecht gesehen, dass ich ihn nicht aufstelle, aber der Trainer hat ja, also besser gesagt im Vorbericht, hat man ja mir raushören können, dass er es diesmal mit 2 Sturmspitzen probiert. Daher denke ich mir, wird es eine taktische Maßnahme gewesen sein. Ich war sehr gespannt auf den Neuzugang. Stefaniak hat mir ja bei seinem ersten Auftritt wenig überzeugt und ich wollte beim den jetzigen Neuzugang, also die zweite Alternative in der Offensive, mich einfach mal überraschen lassen und ja schauen, wie sich das Spiel entwickelt, wie er sich in die Mannschaft einfügt, ja, und welche Torgefahr er dann wirklich ausstrahlt und was ist möglich, dass er unseren ja Torjäger, den Ishak, gut in Szene setzen kann. Ja, war für mich, wenn man jetzt vor dem Anpfiff das so Revue passieren lässt, eine interessante Sache mit viel offenen Fragen, auch eine gewisse Art von Risiko in das Spiel zu gehen, wobei ich mir denke, vielleicht ist es auch wichtig, diese Umstellungen zu machen, da ja doch mit einer englischen Woche gestartet wurde. Und es vielleicht doch sinnvoll ist, hier auch einigen Spielern eine Verschnaufpause zu gönnen.
Du hast es angesprochen, es war ja durchaus so, dass eben gewisse Umstellungen auch erforderlich waren. Einfach dadurch, dass eben nicht 4-1-4-1 wie in der Vorwoche gespielt wurde, sondern dass Michael Köllner die Mannschaft in einem 3-5-2 aufs Feld geschickt hat, dabei ja dann Leibold und Valentini ins Mittelfeld rücken, nominell dann auch die einzigen Außenspieler überhaupt sind und damit dann natürlich auch kein Platz für Stefaniak und Sali überhaupt ist. Dass Eras für Petrak reinkam, fand ich persönlich beruhigend, wenn ich es vielleicht so nennen möchte, weil mir eben gerade die Abstimmung zwischen Petrak und Stefaniak und Leibold im ersten Spiel überhaupt nicht gefallen hat und Eras da dann seine Chance ja von meiner Seite auch bekommen sollte, dann wie gesagt Dreierkette, damit automatisch möchte man sagen, Eduard Löwen eben Teil der Mannschaft, Palacios dann als zweite Spitze. Ja, und so ging es dann letzten Endes los. Die ersten Minuten haben mir persönlich im Stadion sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte den Eindruck, der FCN ist deutlich präsenter auf dem Platz, als wir das noch gegen Regensburg waren, wo wir uns ja ziemlich den Schneid haben abkaufen lassen. Dass wir ja beinahe mit einer ähnlichen Herangehensweise, wie das Regensburg gegen uns gemacht hat, uns präsentiert haben, dass man eben Union zwar den Ball gegeben hat, aber sie nicht zur Entfaltung kommen ließ und das letzten Endes ja, man dann in den ersten 5, 6, 7, auch 10 Minuten eine sehr, sehr anständige Partie da abgeliefert hat. wenngleich das Umschaltmoment jetzt nicht so zwingend da war, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber ich hatte den Eindruck, wir sind erstmal gut auf dem Platz. Wie ging es dir?
Könnte ich fast unterschreiben. Man hat gemerkt, man will das Spiel gewinnen. Man weiß, um was es geht. Man muss Druck aufbauen, von der ersten Minute an nicht einschlafen, von Anfang an die Gegner auch zeigen, dass man beim Auswärtsspiel trotzdem der Herr im Haus sein möchte und es auch sehr gut gelungen ist. Ich hatte die ersten 10 Minuten überhaupt keine Bedenken, dass das eine enge Kiste wird oder wir uns auf abgewöhnenden Fußball einstellen müssen, sondern es gab von Anfang an Druck. Es war sehr gefällig, das Spiel. Zwei, drei Sachen sind jetzt vielleicht nicht so geglückt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man die Mannschaft in doch einigen Teilen geändert hat und auch die, wie du schon gesagt hast, die Aufstellung ein bisschen modifiziert hat, indem dass man Leibold und Valentini weiter nach vorne schickt ins Mittelfeld, wobei mir das sehr gut gefallen hat, da darüber über beide sehr viel Torgefahr produziert wurde. Die Verteidigung von Union Berlin war damit gut beschäftigt, die Flügel wieder dicht zu bekommen und gab viele gefällige Szenen und mit letzter Konsequenz aufgrund von diesem Druck hat man es geschafft, dann einen Eckball zu erzwingen und dann dieses wunderschöne Tor zu erzielen. Und ich gönne es Everton wirklich von ganzem Herzen, dieses Tor zu machen, weil er ja doch mit angeschlagener Sprunggelenk in die Partie ging und man nicht wusste, ist er jetzt fit, kann er mitmachen, weil ich finde, mit ihm in der Innenverteidigung sind wir sehr gut aufgestellt und das ist auch sehr beruhigend fürs Spiel, vor allem für den Fan zu Hause, wenn man weiß, da ist einer in der Innenverteidigung, der weiß, was zu tun ist und wie es zu tun ist.
Mehrere Dinge, die wir noch vor dem Tor eigentlich besprechen müssen, oder eigentlich ist es ja ganz streng genommen eine Geschichte, die wirklich der Rede wert ist, bevor ich dann auch noch meinen Senf zum Tor abgebe. Es gab über einen der angesprochenen Außenverteidiger, beziehungsweise an dem Abend dann eben Außenbahnspieler, eine Situation, die ja durchaus für Diskussionen im Stadion gesorgt hat. Ich weiß nicht, inwiefern du zu Hause mit dem Fernseher oder deinem Mitschauenden diskutiert hast. Tim Leibold wollte Richtung Strafraum eindringen, verliert dann nach dem Doppelpass allerdings das Duell gegen Groß. Der hat da so ein bisschen den Arm draußen. In der Wiederholung sieht man dann, dass das Foul eigentlich auch vor dem Strafraum beginnt. Aber warst du da auf Seiten des Schiedsrichters, sagst, okay, es ist zu wenig, als dass man da pfeifen könnte. Und Elfmeter, wie gesagt, aufgrund des Stattfindens, des Fouls, sowieso nicht, aber wie hast du das gesehen? Hat der Schiedsrichter Ittrich da deiner Meinung nach richtig entschieden?
Im ersten Augenblick habe ich auch gedacht, nee, da muss er jetzt keinen Elfmeter pfeifen, weil es Foul außerhalb beginnt. Foul hätte ich jetzt an sich auch nicht gegeben. Das ist für mich eine normale Bewegung, wenn ich mich jetzt behaupten will, kurz vorm Strafraum, dass ich da ein bisschen den Körper groß mache. Natürlich, wenn man es dann in der Zeitlupe ansieht, sieht man natürlich schon, dass Felix Groß den Arm schon massiv rausstreckt und man hat schon das eine oder andere Foul dafür gepfiffen bekommen. Dennoch würde ich sagen, genauso wie du, das Foul beginnt außerhalb des 16-Meter-Raums und daher wäre ein Elfmeter unberechtigt. Aber ganz ehrlich, da ist man jetzt ein bisschen egoistisch. Wenn er pfeift, würde ich nicht sagen, nö, das darf er nicht machen, sondern dann muss man sagen, dieses Glück muss man einfach mal mitnehmen und man hätte diesen Elfmeter dankbar annehmen müssen. Aber schließlich würde ich sagen, nö, Schiri, hast du eigentlich gut gemacht.
Ja, Schiedsrichter, alles richtig gesehen. Insofern eigentlich auch gar kein Diskussionsgrund. wenngleich, wie gesagt, da im Stadion kurz mal der ein oder andere das anders sah. Es war durchaus so, dass Tim Leibold in den ersten Minuten meiner Meinung nach sehr, sehr auffällig gespielt hat, sehr viel über seine linke Seite lief und letzten Endes war es dann aber, du hattest es angesprochen, eine Ecke, die zum Torerfolg führte. Das war letzten Endes dann Michael Ishak, der ja da vielleicht gar nicht das Optimale eigentlich aus der Situation erstmal macht, aber immerhin halt die Ecke rausholt und die schlägt dann Enrico Valentini in die Mitte. Zunächst erstmal an Freund und Feind vorbei und dann kommt aber von hinten, man möchte sagen in bester Hanno Behrens-Manier, eben Everton herangerauscht, hat eigentlich gar keinen richtigen Gegenspieler mehr, steht dann fast blank vor dem Tor mittig, köpft ein und erzielt damit sein erstes Tor im FCN-Dress. Mittlerweile dann sechste Torvorlage von Enrico Valentini, vierte nach einer Standardsituation. Also das ist eine echte Waffe geworden und das auch ohne Marvin Stefaniak. Umso besser für uns, denn, und das müssen wir jetzt leider schon mal so ein bisschen vorweg sagen, es kam nicht mehr viel vom ersten FC Nürnberg. Man zog sich anschließend so ein bisschen zurück, hatte Glück, dass nicht fast im Gegenzug letzten Endes wieder auch nach einer Ecke, glaube ich, Union direkt zum Ausgleich einköpft. Und dann war auf einmal ja tatsächlich das Spielgeschehen nur noch bei Union, der FCN sehr passiv. Gogia immer wieder derjenige, der den Abschluss für Union suchte, mitunter dann aber eben auch zu überhastet, beziehungsweise dann eben vielleicht auch zu langsam. Es war irgendwie so ein Mischmasch aus beiden. Und letzten Endes gab es dann durch Polter die größte Torchance, die letzten Endes Eduard Löwen noch vereiteln konnte. Da lag tatsächlich irgendwie der Ausgleich dann schon sehr in der Luft.
Ja, also das ist, wie soll ich sagen, ich hätte jetzt eigentlich mehr erwartet, aufgrund von der früheren Führung und auch wie wir uns präsentiert haben bis zum Führungstreffer, war ich eigentlich der Meinung, dass es jetzt so aussieht, dass man vielleicht Union schon ein bisschen mehr kommen lässt, aber trotzdem das Pressing, das man an Tage legt, weitermacht und weiterhin versucht, Chancen zu kreieren oder den Gegner zu Fehlern zu zwingen, um dann eventuell wieder Eckbälle zu generieren oder Freistöße, die man dann auch gefährlich nutzen kann. Aber das ist leider nicht gekommen, sondern man hat vielmehr so das Gefühl gehabt, der FCN hat jetzt Angst davor, vor dieser Führung und der Möglichkeit, dass man jetzt da Erster wird und dass diese Geschichte mit dem Aufstieg jetzt immer reeller wird. Und das ist mir auch schon so bei dem Regensburg-Spiel aufgefallen. In der Vorbereitung wurde diese Geschichte mit Aufstieg und es ist alles möglich und man hat gute Voraussetzungen und man muss gut starten in die Serie, um die Chance zu wahren. Man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen ein Klotz am Bein, oder eine Sperre im Kopf, die jetzt die Spieler irgendwie lähmt. Dann natürlich auch, da werden wir heute ja noch drüber reden, die unzähligen Verträge, die noch in diesem Sommer auslaufen, mit den Spielern, die ja jetzt überlegen, schaffen wir den Aufstieg oder sollte ich doch das lukrative Angebot aus der Bundesliga annehmen? Das sind derzeit viele Faktoren, die, denke ich, uns ein bisschen auch die Möglichkeit nehmen, dieses Spiel, das wir in der Hinrunde aufgezeigt haben, konzentriert, stark, den Gegner beherrschend, weiter zu spielen. Es war halt wieder ein typisches Spiel, Felix, von Nürnberg. Man geht in Führung, man hat dann irgendwie Angst vor der eigenen Möglichkeit, man lässt sich zu sehr reindrücken und irgendwie wartet man darauf, dass man endlich den Ausgleich bekommt, dass dann wieder alle sagen können, ja, typisch Club, hat man die Chance jetzt mal und dann versemmelt man es wieder.
Du hast es angesprochen, es ist so ein bisschen exemplarisch in den Wochen auch schon vor der Winterpause gewesen, dass man sich gerade Mitte der ersten Halbzeit immer so eine Verschnaufpause gönnt. Anders als sonst war es aber eben so, dass der FCN nicht zurückkam. Oftmals kam dann so die zweite Luft, vielleicht eben auch einem Matchplan geschuldet, dass man vor der Halbzeit nochmal aufs Tor drückt. Aber das ist dieses Mal eben nicht passiert. Der FCN erschreckend passiv ließ sich immer tiefer hinten reindrücken durch Union Berlin und ja, hat letztendlich überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel gehabt. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass man sich nur noch in die Pause retten wollte. War das bei dir auch so?
Ja, genau so war es. Es sind dann ganz viele Chancen passiert. Ich kann mich an eine erinnern, da hat dann die Kamera mal voll auf unseren Torwart draufgehalten, auf Bredlo, und da hat man dann gesehen, wie er die Hände zusammengeklappt hat, wirklich laut geschrien hat. Ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, hey Leute, was ist los, wacht endlich auf. Er hat dann auch mit den Händen so eine kleine Ruderbewegung gemacht, so nach dem Motto, Leute, jetzt müssen wir wieder was machen, wir müssen wieder ran. Ich kenne es bei uns, wenn ich in unseren Heimatfußballverein anschaue, da steht dann auch der Trainer draußen, der klopft dann an die Brust und sagt, so Leute, jetzt müssen wir uns wieder präsentieren. Wir müssen jetzt wieder zeigen, was wir wollen und was wir können. Und das hat wirklich gefehlt, und dieser Eindruck, den du hattest, ich glaube, den hast du nicht alleine, den hatte ich und noch ein paar von meinen Zuschauern auch, die sagten, die warten jetzt wirklich, dass 45 Minuten endlich angezeigt werden und der Schiri abpfeift. Und dann hat man oft so das Gefühl, die wollen da in die Pause rein, und dann lauern sie darauf, dass ihnen dann der Trainer entweder über den Kopf streichelt und sagt, gut gemacht, oder die brauchen wirklich diese Stammpauke, wie man so schön sagt, den Arsch aufreißen, und dann geht es wieder weiter. Also ich weiß nicht, was in ihren Köpfen da los war.
Positiv ist, es wurde besser defensiv nach der Halbzeit. Der Trainer Michael Köllner hat scheinbar die richtigen Worte gefunden in der Kabine, in der alten Försterei, und insofern konnten wir dann die zweiten 45 Minuten mangels Offensivspiel auf beiden Seiten zumindest ja ein bisschen weniger zitternd verbringen, als wir das vielleicht in den ersten 45 Minuten getan haben, und darüber werden wir uns dann gleich hier bei Total Beklubbt unterhalten. Darüber hinaus der Hinweis, es ist noch nicht aller Tage Abend auf dem Transfermarkt, wir werden uns dann gleich noch über Patrick Kammerbauer unterhalten, aber nicht nur der FC Nürnberg und der SC Freiburg dürfen Spieler transferieren, sondern auch alle anderen. Es ist Deadline Day am 31. Januar, und ab 22 Uhr berichtet meinsportradio.de zusammen mit 90plus vom, den letzten Transaktionen oder den letzten Transfers auf dem Fußballmarkt. Schätzt sie ein, kommentiert sie, also schaltet ein auf meinsportradio.de, und wir sind gleich zurück mit der zweiten Halbzeit zwischen Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Kalt Schneuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald der Winter anfängt, beginnt für uns die heiße Phase. Egal ob auf Piste, Schanze oder Eiskanal. Wir berichten jede Woche über die aktuellen Ergebnisse. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg rettet sich bei Union Berlin mit etwas Glück und auch etwas, noch mehr Glück oder quasi mit der Unfähigkeit des 1. FC Union Berlin. Und das wollte ich eigentlich sagen, vor dem Tor einfach die nötige Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu legen in die Halbzeit, und kam folglich auch mit 1:0 aus dieser Halbzeit wieder heraus. Es gab keine Umstellungen auf beiden Seiten, so auch bei uns. Rainer ist immer noch zu Gast. Mein Name ist Felix, und es war dann so, dass der 1. FC Nürnberg den Ball weiterhin erstmal Union Berlin gegeben hat, Rainer, aber Michael Köllner hat es geschafft, der Mannschaft ein bisschen Passsicherheit scheinbar in der Halbzeit einzuimpfen, denn es war ja durchaus so, dass in den ersten 45 Minuten es immer dann gebrannt hat hinten beim FCN, wenn man im Spielaufbau letzten Endes den Fehler begangen hat. So war das ein bisschen weg, man hat dann einfach kollektiv verschoben, hat mit dieser Fünferkette hinten, die ja aus dieser Dreierkette resultierte, dadurch, dass sich Leibold und Valentini haben zurückfallen lassen, sehr, sehr gut die Räume eng gemacht. Union Berlin durfte bis 30 Meter vor dem Tor spielen und hat dann schlicht und ergreifend kein Durchkommen mehr gefunden.
Ja, das kann man als positives Fazit ziehen aus dieser zweiten Halbzeit. Wie du sagst, ich hätte jetzt dieses Spiel nicht brandgefährlich gesehen in der zweiten Halbzeit. Man hat gemerkt, es gab anscheinend einen neuen Plan in der Halbzeitbesprechung. Die Mannschaft machte auf mich einen gesicherten Eindruck. Im Spiel, wie du sagst, hat zwar Union Berlin den Ball oft gehabt, auch durfte auch ein bisschen was machen, aber eine letzte große Konsequenz, die gefährlich werden konnte oder irgendwie zu einem Torerfolg führen hätte können, wäre mir jetzt nicht so, hätte ich jetzt nicht so wahrgenommen. Sicherlich wird ein Union-Fan das ein bisschen anders sehen und wird sagen, ja, wir hatten einige Chancen und haben die halt kläglich versemmelt oder kläglich hergeschenkt. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt das Spiel nicht so bezeichnen, dass man es unglücklich, dass man es glücklich gewonnen hat, sondern ich würde sagen, man hat souverän dieses 1:0 verteidigt.
Ja, so kann man das, denke ich, ganz gut stehen lassen. Ich muss gestehen, das ist dann bei mir im Stadion gar nicht so wahr. Das kam erst so ein bisschen rückblickend, die Erkenntnis, dass wir eigentlich wenig zugelassen haben in diesen Anfangsminuten, in diesen ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit auch. Es gab so ein paar Abschlüsse dann aus spitzem Winkel, an die ich mich erinnere, aber die waren dann eben auch nicht so, dass die wirklich zwingend waren oder dass da jemand großartig eingreifen musste, weil die Schussposition derart ungünstig war, dass es vielleicht auch der Verlegenheitsabschluss von Seiten Unions dann war. Es kam dann ein Wechsel beim ersten FC Nürnberg und danach hatte ich persönlich ein besseres Gefühl, was das Spiel anging. Für Palacios kam Salli, damit kam die Umstellung auf 4-1-4-1. Leibold und Valentini rückten nach hinten. Salli ging auf die rechte Seite, Löwen ging auf die linke Außenbahn. Und das war ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass wir mehr Zugriff auf das Spiel bekommen haben, weil Edgar Salli eben auch immer wieder Bälle festgemacht hat, weil er sich durchaus sehr, sehr gut präsentiert hat, meiner Meinung nach, weil der FCN auch wieder aktiver selber am Spielgeschehen teilgenommen hat und wir deswegen natürlich auch viel, viel weniger selbst hinten reingedrängt wurden.
Ja, das ist so. Man hat so dieses Gefühl jetzt irgendwie bekommen, das ist wieder das System, das wir kennen, das spielen wir schon lange, da sind wir zu Hause, das ist da fühle ich mich sicher, das ist mir auch so rübergekommen. Diese Systemumstellung hat dann nochmal mehr Ruhe reingebracht in die Mannschaft. Ich denke auch, das unterschätzt man sehr, aber man hat das dieses Mal in dem Spiel gemerkt, ein Edgar Salli, es sieht zwar manchmal etwas unglücklich aus, was der Kerl macht, aber man hat es dann jetzt in dem Unionsspiel schon gemerkt, der kann schon auch Bälle halten, der kann auch mal mit dem Ball eine kleine Finte machen, indem er dann wieder einen Raum für sich selber aufstößt, indem dass er dann näher zum Tor kommt, das natürlich auch wieder mehr die Defensivabteilung des Gegners beschäftigt, das dann wieder Räume schafft. Das ist sowas, was man jetzt auch so die letzten Spiele immer feststellen konnte, dass er diese Chancen dann dadurch kreieren kann. Er ist halt kein Sprintwunder, kein Laufwunder, das werden wir wahrscheinlich nicht erleben, aber muss er ja auch nicht. Es reicht ja auch, wenn er diese Bälle gut halten kann, sich neue Räume schaffen kann und dadurch auch wieder eine gewisse Torgefahr für andere Spieler im Spiel erzeugen kann. Also ganz ehrlich, wie du schon gesagt hast, Felix, es ist für mich mehr oder weniger das Spiel ruhiger geworden.
Ich finde ja, Edgar Salli ist einer der sprintstärksten Spieler, die wir haben, aber da haben wir offensichtlich eine unterschiedliche Wahrnehmung. Es war dann so, dass es eine ganze Reihe von Eckbällen gab, das war dann so ein bisschen wie zum Ende der ersten Halbzeit schon mal, als Union Eckball nach Eckball treten durfte, 3 oder 4 Stück hintereinander, dann war es dann beim FCN so, dass es nicht ganz so extrem, aber auch eine Häufung von Eckbällen gab, eine Häufung von Einwürfen auch in der gegnerischen Hälfte und wo man dann das Spiel eben auch so ein bisschen beruhigt hat, einfach dadurch, dass man selber aktiver daran teilgenommen hat. Es gab den zweiten Wechsel dann, es kam dann letzten Endes Tobias Werner in der 76. Minute, also 10 Minuten später für Kevin Möwald, folglich Löwen dann im Zentrum, Werner außen, hatte dann den Eindruck, dass man vermehrt Werner gesucht hat, damit der den Konter einleitet, vielleicht eben auch über sein Tempo, was, wenn man ganz ehrlich ist, schlicht und ergreifend null geklappt hat. Es ist jeder Konter irgendwie im Sand verlaufen. Es gab tatsächlich im ganzen Spiel, glaube ich, einen, der relativ aussichtsreich mal war, und den hat Behrens aber, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit schon vertändelt. Insofern war es dann durchaus so, dass ja das Spiel eben die ganze Zeit trotz allem und trotz mangelnder Torchancen eben offen war, dass Union Berlin eben nur ein Tor schießen musste, und ja, um so letzten Endes doch noch den Punkt mitzunehmen oder am Ende womöglich dann sogar drei Punkte, wenn sie zweimal treffen. Und nichtsdestotrotz sind dann eben auch alle Union-Situationen weiterhin verpufft. Wie war es um deinen Puls bestellt in den letzten Minuten oder in der letzten Viertelstunde allgemein?
Naja gut, es ist ja noch eine Situation, die haben wir noch nicht angesprochen. Es ist ja auch von Unioner Seite probiert worden, sich ein Tor zu erschleichen, indem er einen Elfmeter bekommt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Unionsspieler es war, aber der kommt in den 16er rein, ist Lukas Müller als Verteidiger, der den Ball ja mehr oder weniger wegspitzeln möchte, stellt den Fuß kurz raus, zieht ihn allerdings zurück, und der Unionsspieler fährt den rechten Fuß, ja, streckt ein bisschen weg vom Körper, lässt sich fallen und hofft dadurch einen Elfmeterpfiff ja, herauszuschinden. Schiri auch wieder sehr gut erkannt, hat auch eine gute Sicht auf die Situation, zeigt an, kein Foul, weiterspielen. Ich hätte mir erwartet, dass er da vielleicht doch mal in die Pfeife so richtig schön reinbläst und dann den Unionsspieler zu sich her zitiert und sagt, Kamerad, das ist massiv unsportlich, was du da machst, und so plump, das ist mir eine gelbe Karte für dich wert. Aber Schwamm drüber, für mich war wichtig, der pfeift hier keinen Elfmeter. Wir bleiben weiterhin 1-0 in Führung, und mein Puls ist dann mehr oder weniger in den letzten Minuten mal nach oben gegangen. Man muss auch sagen, wir hatten dann einmal eine Konterchance, die allerdings von Leistner unterbunden wird, indem er Kevin Möwald am eigenen 16er ja, umräumt. Schiri sieht das als taktisches Foul und gibt hier Gelb-Rot. Das wäre vielleicht so eine Situation gewesen, wenn er es laufen hätte lassen, wäre vielleicht ein Konter möglich gewesen. Das heißt drum, der Schiri saß so, und es gab dann, wie du, wie schon erwähnt, diese gelb-rote Karte. Und da dachte ich mir dann, in Unterzahl gibt es zwei Möglichkeiten. Wir verlieren jetzt das Spiel, oder wir machen den Deckel drauf, indem dass wir noch ein zweites Tor schießen. Also das heißt, dass wir diese Feldüberlegenheit auch etwas konsequenter ausnutzen. Das ist allerdings dann leider nicht gekommen. Das ist das, was mich ein bisschen gestört hat an dem Spiel. Aber sei es drum, nach dem Spiel fragt dich da keiner. Schließlich zählt das Ergebnis. Und ja, es war halt jetzt so.
Ja, in der 60. Minute war das bereits. Ich hatte das ein bisschen später in Erinnerung, die Geschichte mit Mühl und dem Unionsspieler. Ja, ist auf jeden Fall für mich kein Elfmeter, ist aber tatsächlich auch einfach ein Stück weit Glück dabei, denn die Situation persönlich finde ich von Mühl schon sehr, sehr unglücklich. Er fährt das Bein da aus, erwischt den Ball nicht. Wenn der Unionsspieler ein Stück anderen Laufweg hat, dann ist das tatsächlich einfach der normale Weg, da muss er gar nicht einfädeln, dann kommt er tatsächlich zu Fall, und dann ist es ein völlig berechtigter Elfmeter. So gibt es am Ende keinen, was auch okay ist. Lukas Mühl in der Situation mir ein bisschen zu unbedacht da zu Werke gegangen, aber sollte ja dann letzten Endes keine Auswirkungen haben, genauso wie die Geschichte auf der anderen Seite mit Tim Leibold. Ja, das war noch tatsächlich vor der Systemumstellung eben. Dann hatten wir gerade schon darüber gesprochen, eben, dass wir dann mehr Zugriff aufs Spiel hatten. Ich hatte tatsächlich hinten raus so ein bisschen dann den Eindruck, dass Union eben den Ball auch wieder früher, oder dass Union den Ball früher erobern möchte, dass die früher draufgehen, und aus genau so einer Situation ist eben dann die gelb-rote Karte von dir, die du angesprochen hattest, entstanden. Da haben sie ja die Standardsituation, die Situation ist eigentlich geklärt, dann kommt Leistner da an, räumt meiner Meinung nach Behrens dann von hinten um, hatte schon gelb, kommt dann halt auch aus einem unmöglichen Winkel da an, also taktisches Foul hin oder her, steht erstmal überhaupt nicht groß zur Debatte, der, so wie er da reingeht, kriegt er auf jeden Fall gelb, fliegt dann da in der 83. vom Platz, und ab dem Moment, oder bis zu dem Moment, muss ich tatsächlich auch sagen, war das für mich eigentlich überhaupt kein unfaires Spiel. Es gab genau eine gelbe Karte vorher, und die war für Hanno Behrens, und dann gab es eben zwei für Toni Leistner. Und ja, am Ende sprechen wir jetzt aber trotzdem über drei rote Karten, weil dann Union natürlich irgendwie trotzdem auch nochmal versucht hat zu drücken. Und dann ist wieder eine Standardsituation, die geklärt wird. Der Ball läuft Richtung, ja, aus Nürnberger Sicht, linkes Außenfeld, linke Mittellinie oder Mittellinie, linke Außenlinie. Und dann ist da eben Edgar Salli so ein bisschen zur Stelle und möchte den Ball da eben vor Philipp Hosiner auch abschirmen, gelingt ihm auch. Und dann, ja, brennen bei beiden, also erst bei Hosiner und dann bei Salli, so ein bisschen die Sicherung durch, Rainer.
Ja, was da dann aufgegangen ist, das Problem war, ich habe das dann, ich habe da nur gesehen, wie ein Riesenhaufen war. Ich habe dann auf Twitter reingeschrieben, das hat man schön, also im Stadion sieht man es nicht, aber das hat man dann schön auf Sky gesehen. Riesenhaufen, Bornemann, ja, Kölner bringen die Streithähne auseinander. Die Security kommt, zieht die Schirme auf, weil die Becher reinfliegen. Und unser Co-Trainer, der sitzt auf seinem Stuhl und es fliegen die Becher und alles an ihm vorbei und der bleibt ganz cool sitzen, als wie würde er sich zu Hause einen Film anschauen. Also das war, da musste ich lachen, aber an sich die Geschichte, wie dann die zwei roten Karten, ist unbestritten, völlig zu Recht. Man merkt, es war viel Präsenz dann jetzt die letzten Minuten in dem Spiel. Die sind berechtigt gewesen. Nichtsdestotrotz, so ranzugehen, und ich denke, bei Salli war es dann auch so die Anspannung. Er hat ja dann später im Interview gesagt, Hosiner hätte ihn an den Hals gegriffen und er wollte sich dann nur wehren und hat dann halt einfach ihn weggedrückt oder versucht, sich hier einfach wieder Freiraum zu schaffen. Und man hat schon gemerkt, er fühlt sich etwas ungerecht behandelt. Nichtsdestotrotz muss man sich da einfach im Griff haben. Aber ich bin ganz ehrlich, wer selber Fußball spielt und sowas erlebt, dass du dich da im Griff hältst, glaube ich, wird man nicht groß erleben können.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe im Stadion das dann ja gar nicht so genau gesehen. War ja entsprechend weit von uns weg. Und dann, ja, war da so Rudelbildung und ich bin fest davon ausgegangen, jetzt kommt der Patrick Ittrich, hol die beiden ran, zeigt zweimal gelb und fertig ist der Lack. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass da zweimal rot gezeigt wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch nachdem ich das jetzt im Video und in der Wiederholung und alles gesehen habe, natürlich haben die Hände da nichts verloren, aber das ist für mich so eine Situation, da geben wahrscheinlich 7 von 10 Schiedsrichtern geben eben doch gelb, weil er ihn nicht so richtig am Hals packt und er wischt ihm auch nur so ganz leicht ins Gesicht. Ist eine relativ harte Strafe, endet jetzt auf jeden Fall mit einer Spielsperre für 2 Partien bei beiden. Insofern ist da wenigstens gleiches Recht für alle. Aber ja, letzten Endes ist es das i-Tüpfelchen und das, was es zu einer Freak-Party macht, die ansonsten, und ich weiß nicht so richtig, wie wir eine halbe Stunde darüber geredet haben, Rainer, wenn wir ganz ehrlich sind, stinklangweilig war.
Ja, was soll ich da jetzt noch anders hinzufügen? Das war genauso. Man kann nur glücklich sein, dass man das Tor gemacht hat und dass man diese 1-0 Führung über die 90 Minuten gebracht hat, aber an sich würde ich jetzt nicht sagen, da waren so viele Chancen dabei, dass das Spiel auch 3-2 ausgehen kann. Hätte ich jetzt ganz ehrlich so nicht gesehen. Also dafür waren zu wenig zwingende Sachen dabei.
Geht mir nicht anders, als dir der Kicker listet ein Chancenverhältnis von 3-1 für Union Berlin. Ich habe auch keine 3 Chancen von Union Berlin gesehen. Die eine Chance für Nürnberg, da gehe ich tatsächlich mit. Die war am Ende drin. Effektivität, bestimmtes Handeln beim ersten FC Nürnberg und defensive Stabilität in Halbzeit 2 tat es ebenfalls. Und damit gewinnt der erste FC Nürnberg bei Union Berlin 1-0, rutscht damit auf Platz 2 in der Tabelle, da Holstein Kiel in der Westvorstadt patzt. Und ja, uns soll es recht sein, 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 10 Punkte mittlerweile auf Union Berlin. Und damit war es das auch erstmal mit unserer Spielanalyse. Wir haben es gesagt, es war doch reichlich unterhaltungsarm. Und wir wollen uns einem anderen Thema gleich widmen, nämlich dem Transfer von Patrick Kammerbauer, der reingeflattert ist. Der SC Freiburg sichert sich die Dienste des Youngsters, der erst in der letzten Saison sein Profidebüt gegeben hat. Was wir davon halten und wie überrascht oder auch nicht überrascht wir sind, das hört ihr gleich hier bei meinsportradio.de bei Total Beklubbt.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg vermeldet den nächsten Abgang des Winters. Patrick Kammerbauer verlässt den Club und damit ja letzten Endes den Verein, in dem er nicht wenige Jahre Fußball spielen gelernt hat und vor allen Dingen dann auch zum Profi gereift ist, in Richtung Breisgau. Der SC Freiburg und Christian Streich nehmen sich seiner an, beweisen ja eine Summe von 200.000 bis 300.000 wird kolportiert in den Medien und wir dürfen gespannt sein, ob er sich dann da durchsetzen wird. Wir, das sind Rainer und ich, werden uns jetzt nochmal ein bisschen über Patrick Pammerbauer unterhalten. Denn für mich persönlich kommt der Transfer von ihm zu früh, wenngleich ich verstehen kann, dass man nach Freiburg geht. Ich hätte ihn gerne noch bei uns gesehen, Rainer, und ich hätte es auch seiner Karriere zuträglich gehalten, wenn er sich mehr als anderthalb Jahre beim 1. FC Nürnberg überhaupt erstmal richtig durchsetzt.
Ja, das ist eigentlich die größte Überraschung für mich, dass er wechselt. Hätte ich jetzt so nicht gesehen, dass dieser junge Spieler, man muss ja auch sagen, er hat jetzt nicht unbedingt die Vita, dass ich sage, er muss jetzt weg, weil er so gut ist. Er ist zwar gut in die Serie gestartet, dann hat er diese Blinddarm-Geschichte, die hat ihn wirklich zurückgeworfen und da hätte ich eigentlich gemeint, dass er ein bisschen geerdet ist und ja auch weiß, was er an Nürnberg hat und dann einfach diese Option, den Vertrag zu verlängern, einfach nutzt, weil er schon so lange im Verein ist und auch weiß, was er an Trainer hat. Und ganz ehrlich, es läuft ja auch gut bei Nürnberg. Gut, wir haben jetzt der Spielanalyse schon darüber gesprochen, schafft man den Aufstieg oder nicht, lähmt die Mannschaft, ja, nein. Aber er hat kaum was zu verlieren, sollte der Club wirklich aufsteigen, dann ist er bei einem Bundesligisten dabei. Das einzig Positive, was man aus diesem Transfer vielleicht sehen kann, ist, dass er zu Freiburg wechselt, die eigentlich bekannt ist dafür, dass sie junge Spieler fördert und versucht, auch in die erste Mannschaft zu bringen. Ob er das schaffen wird, das wird eine zweite Geschichte sein. Dazu fehlt mir einfach die, die notwendige Konstanz in seiner Spielerbiografie. Man hat ja in den Nürnberger Nachrichten auch ein bisschen rauslösen können, dass er sich zu wenig geschmeichelt gefühlt hat in Nürnberg. Ich kann da eine schöne Anekdote dazu erzählen. Ich war letztes Jahr auf der Consumenta in Nürnberg. Da ist ja auch ein Stand vom FCN aufgebaut. Und da war unter anderem an dem Tag, als wir da waren, Autogrammstunde mit und Patrick Kammerbauer. Und die Schlange beim Cedric Teuchert war doch wesentlich länger als Kammerbauer. Und ich glaube, vielleicht hat ihm das auch am Stolz gekratzt oder an der Ehre gekratzt. Ich weiß es nicht. Aber er hat schon ein bisschen ein trauriges Gesicht. Es ist natürlich klar, wenn jetzt ein Fabian Bredlo neben einem Gianluigi Buffon sitzt, wird die Schlange wahrscheinlich auch dementsprechend ausfallen. Dafür war er einfach zu wenig bekannt jetzt in letzter Zeit und das, da möchte ich jetzt den Kreis schließen, das wäre vielleicht jetzt die Chance für ihn gewesen, wenn er bei Nürnberg geblieben wird, noch bekannter zu werden und dann ja eben vielleicht diese Möglichkeit zu haben, dass er da auch zu einem Publikumsliebling wird. Chancen hätte er gehabt, denn der Trainer hätte ihn bestimmt gefördert und auch gefordert.
Ja, es ist ja immer so eine Geschichte, wenn du da als Verteidiger neben dem Stürmer sitzt, hast du, glaube ich, immer schlechte Chancen. Das kennt jeder aus der Schulmannschaft. Die Blicke der Mädels galten eher den Jungs, die vorne gespielt haben. Aber Es ist, glaube ich, du hast einen Punkt angesprochen, den sehe ich eben auch so. Es ist so ein bisschen das Problem, dass er letzte Saison letzten Endes erst den Durchbruch geschafft hat bei den Profis. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Er hat sein erstes Spiel gegen Karlsruhe gemacht. Das war am 9. Spieltag, das war Mitte Oktober 2016. Kam er ins Spiel, ich glaube, in der allerletzten Minute, um Zeit von der Uhr zu nehmen für Hanno Behrens. Also das war ein knallhart, wir müssen die Uhr noch ein bisschen runterspielen. Okay, wir haben 3-0 geführt, aber sei es drum. Die nächsten beiden Spiele waren ganz genauso. Da hat er jeweils eine Minute gespielt. Danach kamen die ersten längeren Einsätze gegen Erzgebirge Aue. Das war mit Verleib ein Grottenkick, den wir da hingelegt haben. Da hat er dann letzten Endes sich noch ein bisschen reinwerfen dürfen. Und dann kamen tatsächlich die ersten richtigen Spiele, kamen erst mit der Rückrunde. Und damit kamen die, wenn wir auch halt ganz ehrlich sind, erst mit Michael Köllner, der ihn dann da sehr gefördert hat. Und da hat er dann gerade als Rechtsverteidiger mehrfach über 90 Minuten rangedurft. Dann gab es nochmal eine kleinere Pause, aber auch hinten raus hat er wieder gespielt. Und es schien, als wäre Patrick Kammerbauer eben einer von den jungen Wilden, die unter anderem das Fundament des ersten FC Nürnberg in den nächsten Jahren vielleicht auch bilden. Jetzt Gisel, du hast es auch gesagt, gut in die Saison reinkommen. Da hat er 3 Spiele von Anfang an machen dürfen im defensiven Mittelfeld. Neue Position für ihn. Körperlich vielleicht gar nicht perfekt geeignet dafür, aber hat es mit unfassbarem Biss zugelaufen. Ich weiß noch, wie wir Anfang der Saison begeistert waren, wie Patrick Kammerbauer diese Rolle interpretiert. Ja, wie so ein kleiner Gattuso da übers Feld getigert und was ich mit körperlicher Statur nicht wegmachen kann, mache ich mit Nicklichkeit weg. Dann gab es, wie gesagt, diese Blinddarm-Geschichte und gleichzeitig wird eben Patrick Erras wieder fit. Ganz anderer Spielertyp, der elegantere Spieler sicherlich auch, der, der größer gewachsen ist, der der bessere Kopfballspiel dann logischerweise auch hat. Und der läuft ihm dann halt so ein bisschen den Rang ab. Und dann war es aber tatsächlich halt auch noch so, als Kammerbauer meiner Meinung nach, oder als er dann wieder die Chance bekam, hat er meiner Meinung nach eben nicht auf dem Niveau agiert, wie er das Anfang der Saison hatte. Er hatte ja dann tatsächlich nochmal 4 Spiele im defensiven Mittelfeld zum Ende der Hinrunde. Und da hat er eben auch ein bisschen geschwächelt. Da war er teilweise vielleicht auch ein bisschen, ja, überpaced dann, wobei er das da schon wieder besser gemacht hat als beispielsweise gegen Darmstadt, wo man ihn ja im Prinzip ja so ein bisschen schon fast vom Feld nehmen musste, um ihn zu schützen. Und das alles ist eben genau das, was du ja eigentlich angesprochen hast, sich einfach erstmal auf Dauer beweisen, erstmal zu zeigen, okay, ich kann diese Leistung konstant abrufen und ich erarbeite mir hier den Sprung zum nächstgrößeren Verein. Und jetzt kommt natürlich aber Freiburg, eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, Spieler auch zu entwickeln. Und es sind sowohl auf den Außenverteidigerpositionen als auch im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, eigentlich keine wirklichen Lücken da. Also man hat hier, glaube ich, einfach ausgenutzt, dass der Spieler unzufrieden war und sich dadurch die Möglichkeit für den Transfer ergeben hat. 300.000 Euro sind, ja, was das wir gerne mitnehmen, wenn er im Sommer eh geht. Und das ist nichts, was den SC Freiburg auch nur irgendwie ansatzweise umbringt. Insofern kauft sich Freiburg ein halbes Jahr Zeit, um mit ihm zu arbeiten. Wir streichen jemanden von der Gehaltsliste, wobei das verschwindend gering sein dürfte, streichen aber noch 300.000 oder 200.000 Euro ein und haben eine Planstelle weniger, um die wir im Sommer bangen müssen, egal ob wir aufsteigen oder nicht. Insofern ist es vielleicht gerade vor dem Hintergrund, du hast es angesprochen, hat sich nicht mehr gewertschätzt gefühlt und hinsichtlich dessen, dass man ja auch ja, oder dass sich da vielleicht schon abgezeichnet hat im Trainingslager, als Petrak ja als einer der Gewinner galt, also man 2 Spieler ja hat, die diese Position begleiten können, hat man sich dann letzten Endes vielleicht einfach dafür entschieden, eine Win-Win-Situation daraus zu machen, wenngleich man, denke ich, sicherlich den jungen Kerl halten wollte beim ersten FC Nürnberg.
Ja, das gut, ich bin jetzt nicht so tief drin, aber ich meine noch, Petrak, läuft nicht da auch ein Vertrag aus, oder ist der nicht auch so ein Wechselkandidat, der immer wieder mal nörgelt und sagt, er würde gerne weggehen oder so. Daher ist die Geschichte für mich jetzt so, da hat man sich vielleicht einen Backup jetzt einfach hergeschenkt. Wobei man natürlich eine Personalie nicht vergessen darf, die Allzweckwaffe Löwen, die notfalls auch diese Position spielen kann und die wahrscheinlich genauso gut wie Kammerbauer. Wenn er natürlich das Niveau wieder bringt, Löwen, das er schon mal hatte, Da ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, da ist jetzt auch eine kleine Delle drinnen. Und wobei man aber auch sagen muss, das sind alles junge Spieler und ich denke, die müssen wir ihnen auch mal geben, diese Delle. Das sind die Erfahrungen, die die einfach noch machen müssen. Das ist auch die Erfahrung, die jetzt auch ein Kammerbauer machen muss, dass da vielleicht mal zwei Leute vor ihm sind und er wirklich im Training Leistung bringen muss und dann auch auf dem Spielfeld Leistung bringen muss und bestätigen muss, dass es berechtigt ist, ihn vor diese zwei Personen zu setzen. Und man hat so das Gefühl, diese Plagerei, diese Anstrengung, die will er sich aufnehmen. Die will er jetzt nicht aufnehmen und hat anscheinend gemeint, durch das, dass er da jetzt schon 11 Jahre im Verein ist, hat er da einen gewissen Bonus, der ihn da erhebt über diese beiden Personen. Und ja, wie du gerade gesagt hast, die Reihen in Freiburg sind gut gefüllt. Er hat eigentlich an sich wieder die gleiche Situation. Mal schauen, ob er in einem halben Jahr immer noch so glücklich über den Wechsel ist, wie er es jetzt hat. Jetzt ganz egoistisch gesehen, das Geld muss man mitnehmen, wenn man die Chance hat, weil im Sommer ist er weg, da bekommst du nichts dafür und du hast noch ein halbes Jahr dafür Gehalt bezahlt für den Spieler. Also du hast es gerade sehr schön analysiert, von der Gehaltsliste weg und sogar noch ein Geld eingenommen für einen Spieler, den man wahrscheinlich im Sommer sowieso verloren hätte. Also betriebswirtschaftlich gesehen eine super Geschichte.
Noch ganz kurz zur Personalie André Petrak, da läuft der Vertrag im Sommer in der Tat auch aus. Er wurde halt als einer der Gewinner der Wintervorbereitung dargestellt und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man das eben auch vielleicht vor dem Hintergrund gemacht hat, okay, wir pushen sein Ego ein bisschen, geben ihm das Gefühl, dass er wichtig ist, weil wir ihn als Backup brauchen, weil wir Kammerbauer wahrscheinlich verkaufen werden oder wenn sich die Option ergibt, wir auf jeden Fall Kammerbauer verkaufen werden, weil klar ist, wir werden dann nicht verlängern können. Gucken wir mal, wie sich die ganzen Geschichten weiterentwickeln. Es gibt da ja noch den einen oder anderen jungen Spieler, der ebenfalls einen Vertrag hat, der endet. Sie sind nicht ganz so jung wie Cedric Teuchert und Patrick Kammerbauer, aber sie sind auf jeden Fall Stützen dieser Mannschaft. Wir hoffen, dass, wenn das Ganze im Aufstieg gipfelt, sich diese Thematiken von ganz allein erledigen. Aber bis dahin ist noch ein Stück Weg zu gehen, unter anderem im Spiel gegen Erzgebirge Aue. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber mich gleich noch mit Philipp unterhalten. Philipp ist zu Gast oder ist Teil des Füchsle-Talks hier auf meinsportradio.de, dem Magazin über den SC Freiburg. Und dann schauen wir mal, wie die ja quasi Gegenseite diesen Deal oder diesen Transfer zwischen diesen beiden Vereinen und Patrick Kammerbauer, ich weiß nicht, was heute los ist, gesehen hat. Also gleich unterhalte ich mich mit Philipp über den Kammerbauer-Transfer und dann melden wir uns natürlich, Entschuldigung, abschließend noch mit der Vorschau auf Erzgebirge Aue.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Gerade eben habe ich mich mit Rainer ja schon über den Transfer von Patrick Kammerbauer zum SC Freiburg unterhalten. Und wir wollen natürlich auch die Gegenseite hören, also einen Fan des SC Freiburg zu Wort kommen lassen. Was hat man sich im Breisgau gedacht, als man Patrick Kammerbauer jetzt unter Vertrag genommen hat? Und deswegen freue ich mich recht herzlich, Philipp zu begrüßen, der ja mittlerweile fester Bestandteil des Füchsle-Talks, also dem Magazin über den SC Freiburg hier auf meinsportradio.de ist. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo, schöne Grüße vom Bodensee.
Ja, Patrick Kammerbauer hatte Vertrag bis Saisonende noch und war einer dieser Spieler, wo der gemeine Clubfan immer gesagt hat, ja, müssen wir eigentlich gucken, dass wir den halten. Und dann zeichnete sich aber jetzt auch schon so ein bisschen ab, dass das wohl schwieriger ist als gedacht und der SC Freiburg hat da jetzt letzten Endes zugeschlagen. Kam das für dich überraschend oder war das im Freiburger Umfeld schon länger ein Thema?
Das ist seit der erste Transfer diesen Winter von dreien wo man vorher schon ein bisschen was gehört hat. Also der Kicker hat am Sonntag, glaube ich, Sonntag war es, ja, darüber berichtet, dass der SC an Kammerbauer interessiert sei. Und deswegen kam das dann heute nicht mehr ganz überraschend. Anders als zum Beispiel die Transfers vom SC von Lukas Höhler und von Gaëtan Busman, wenn man den so richtig ausspricht, die, wo man auf einmal eine Nachricht auf dem Handy hatte vom SC und du dachtest, okay, davon hat man ja gar nichts gehört, war es bei Kammerbauer schon etwas so, dass ich das ein bisschen angekündigt hatte.
Gut, die Vorlaufzeit war natürlich trotzdem eine kurze, ich hatte das jetzt mehr noch so auf einen längeren Zeitraum eigentlich gemeint, weil ja gerade Kammerbauer eben einer der Spieler ist, neben Möwald und Leibold, wo schon vor der Winterpause quasi immer wieder mal so ein bisschen der Blätterwald geraschelt hat, wobei er eben bei Kammerbauer relativ still war. Jetzt ist es so, ich habe mir vorhin mal den Kader des SC Freiburg angeguckt, dass das zentrale und auch das defensive Mittelfeld eigentlich durchweg gespickt ist mit jungen Spielern, auch mit Spielern, die viel Einsatzzeit haben, wenngleich da mit Nicolas Höfler und Mike Franz aktuell welche verletzt sind. Ist denn überhaupt die absolute Notwendigkeit für diesen Transfer da gewesen oder ist es letzten Endes einfach auch ein Projekt, das ja auf Zukunft ausgerichtet ist?
Klar, Projekt auf Zukunft. Der SC macht es unheimlich gerne, Spieler zu verpflichten, mit denen man eigentlich erst in der nächsten Saison so richtig plant. Weil man dann einfach sagt, das ist so schwierig, in Freiburg reinzukommen, in die taktische Abläufe und in die Mannschaft einfach sich reinzuspielen, dass man Neuzugängen, mit denen man so richtig rechnet, gerne ein halbes Jahr gibt. Und das ist bei Kammerbauer der Fall, der perspektivisch wahrscheinlich Höfler mal ersetzen soll, auch Mike Franz ist nicht mehr der Jüngste. So ist, glaube ich, der Plan. Zudem, dass er noch Innenverteidiger spielen kann, macht es natürlich noch besser, da wahrscheinlich im Sommer Marc-Oliver Kempf, dem sein Vertrag läuft aus, der wird den SC verlassen, das ist fix. Aber Charles Jünsche ist ja überall, wo man Geld hat, im Gespräch und der wird auch wahrscheinlich nicht mehr allzu lange im Breisgau bleiben. Deswegen ist es so die Idee, wir holen den, dann hat er ein halbes Jahr und im Sommer soll er dann so richtig angreifen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er schon in der Rückrunde den einen oder anderen nur eine Minute hat.
Ich würde übrigens Patrick Kammerbauer nicht unbedingt Innenverteidiger spielen lassen. Er hat Außenverteidiger in Nürnberg mal gespielt. Ist ja nur 1,74 Meter groß. Das ist jetzt nicht gerade Gardemaß für Innenverteidiger. Insofern sehe ich ihn da überhaupt nicht. Aber wer weiß, was Christian Streich aus ihm macht. Ich will am Ende nichts gesagt haben. Außenverteidiger, wie gesagt, ist noch eine Position, die er begleitet hat, wo er in Nürnberg allerdings nicht unbedingt seine besten Spiele gemacht hat. Er fehlt ihm vielleicht so ein bisschen dann auch das spielerische Moment. Das ist nicht unbedingt seine ganz große Stärke. Was ihn auszeichnet, ist auf jeden Fall viel Kampfwille. Auch für defensive Mittelfeldspieler ist ja 1,74 nicht unbedingt das perfekte Maß, gerade wenn es um Kopfbälle geht. Aber da macht er eben viel über Einsatz weg. Und du hast jetzt angesprochen, dass womöglich er dann eben vielleicht auch mal die Nachfolge von Mike Franz, der ja damals auch aus Nürnberg kam, antreten soll. Bestehen denn da auch Abgangsoptionen oder gibt es Spieler, die womöglich eben im Mittelfeld den SC Freiburg verlassen und ja, die Verpflichtung von Patrick Kammerbauer eben notwendig gemacht haben?
Okay. Ja, dass der nur so klein ist, das wusste ich gar nicht. klein eben, ja. Ja gut, Außenverteidiger ist auch immer gut, also da wird er wahrscheinlich sogar noch eher Spiele kriegen als Innenverteidiger. Ja, also man kann, Yannick Haberer spielt sich sehr in den Vordergrund. Ich glaube, dass Yannick Haberer nicht mehr lange in Freiburg Fußball spielen wird, weil er einfach, man muss es ja so sagen, er ist einfach zu gut. Und solche Spieler bleiben dann nicht lange in Freiburg. Ja, ansonsten sind das Höfler, Franz, sind alles Spieler, wo man sagt, okay, ich könnte mir den jetzt allerdings in keiner anderen Bundesliga-Mannschaft vorstellen als in Freiburg, weil die dann doch, sie haben ihre Stärken und die kommen in Freiburg extrem zu tragen. Aber in anderen Bundesliga-Mannschaften fällt es mir dann immer schwer, einen Spieler wie Nicolas Höfler vorzustellen, was allerdings vielleicht auch einfach daran liegt, dass der nie woanders gespielt hat, außer mal ein oder an, zwei Jahre in Aue, wo er ausgeliehen war. Also so richtig erwarten tue ich dort einen Abgang eher nicht.
Okay, ja, Außenverteidiger hast du ja angesprochen, hatte ich auch gesehen. Da seid ihr ein bisschen dünner besetzt als im Mittelfeld. Womöglich kriegt er da seine ersten Einsätze. Jetzt ist es so, dass Patrick Kammerbauer nicht unbedingt so seit Ewigkeiten durch Fußball Deutschland als Talent gejagt wird. Er hat letzte Saison erst sein Debüt gegeben in der zweiten Bundesliga, hat dann noch 20 Spiele in der vergangenen Serie gemacht. Diese Saison dann auch auf der 6 begonnen, hat 3 Spiele über 90 Minuten an den ersten 3 Spieltagen gemacht, war da durchaus auch ein Faktor, gegen Aue dann, ja, wie die komplette Mannschaft komplett versagt, und war dann so ein bisschen raus nach der Blinddarm-Operation, hatte danach einen schweren Stand in Nürnberg, was vielleicht auch eben zu seinem Abgang beigetragen hat. Wie hat man denn Patrick Kammerbauer oder hat man ihn denn überhaupt in Freiburg so richtig wahrgenommen?
Ich persönlich schon, also vor allem in der letzten Rückrunde. Fußballer in Nürnberg, ich hatte zum Beispiel auch einen Cedric Teuchert, Kevin Möwald, Kevin heißt er, ne?
Ja.
Und der Kollege Tim Neubold, hatte ich alle auf dem Schirm, so, wo man guckt ja immer so ein bisschen auch mit einem halben Auge in die zweite Liga, wenn man als SC Freiburg-Fan in der ersten Liga ist, weil man denken könnte, okay, die spielen entweder vielleicht nächstes Jahr gegen uns, weil der SC absteigt oder der Club vielleicht auch aufsteigt. Das war ja auch letztes Jahr nicht so das Thema, aber dieses Jahr ist es ja ein großes Thema. Oder man könnte diese Spiele holen. Und da ein Kammerbauer ist mir aufgefallen, mir persönlich, aber ich würde jetzt nicht garantieren, dass das für jeden Freiburg-Fan der Fall war.
Ja, Cedric Teuchert, ja, sicherlich der größte Name von den von dir genannten, einfach weil er ja seit Jahren schon als großes Talent gilt, auch deutlich mehr Spiele schon als Patrick Kammerbauer gemacht hat, Möwald, Leibold, sind dann eben diejenigen, die dieses Quartett ergänzen, eben auch jene Spieler, die eben nur noch Vertrag bis zum Saisonende haben. Als du Patrick Kammerbauer letzte Saison dann ja quasi in Nürnberg ein bisschen beobachtet hast, was ist dir da positiv aufgefallen oder was stimmt dich zuversichtlich, dass er seinen Weg in Freiburg machen kann?
Ja, er erinnert mich ein bisschen an Mike Franz. Und Mike Franz, ich habe ihn unheimlich gerne in Freiburg. Ich mag seinen Spielstil unheimlich. So, einfach sein Spirit, den er auf dem Platz hat und auch neben dem Platz. Und ich habe immer so ein bisschen gedacht, es könnte mal einer werden, der den so ein bisschen ersetzen kann mit seiner Art und Weise. Und ich hoffe einfach, dass er das vielleicht schafft. Und wenn er es aber in Freiburg gut macht, dann ist ihm aber auch garantiert, dass er dann vielleicht nicht so lange in Freiburg bleiben muss, weil dann vielleicht irgendwo anders das größere Geld doch winkt. Ähnlich wie es Teuchert zum Beispiel gesehen hat.
Ja, mal schauen, was das noch wird bei Cedric Teuchert. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja. Sicherlich auch ganz anders geartet als letzten Endes ja bei Mike Franz einst oder eben bei Patrick Kammerbauer jetzt. Mike Franz war ja damals auch dann schon ein ganzes Stückchen älter als es Patrick Kammerbauer jetzt. Es ist erst 20. Womöglich ja ist der SC Freiburg nur das Sprungbrett zu größeren Aufgaben. Er hat auf jeden Fall, denke ich, auch aufgrund von Christian Streich entschieden, hat ja gesagt, dass der SC Freiburg eine gute Adresse für junge Spieler sei. Mal schauen, ob das für ihn auch gilt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Klassenerhalt und beim Aufstieg. Dann sehen wir uns womöglich nächstes Jahr oder dann sehen wir uns garantiert nächstes Jahr und dann schauen wir mal, ob Patrick Kammerbauer dann die von dir womöglich prognostizierte Rolle spielen kann und wie er sich dann gegen Nürnberg schlägt. Vielen Dank, Philipp.
Sehr gerne.
Wir melden uns gleich wieder, blicken dann nochmal voraus auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue. Am Freitag ist es soweit. Aue ja in der Hinrunde das erste Mal siegreich gegen Nürnberg. Wie das womöglich dann am Freitag zu verhindern sein wird, darüber unterhalte ich mich gleich hier mit Rainer bei Total Bekloppt.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Abschließend möchten wir hierbei total beklubbt auf das nächste Spiel schauen. Der 1. FC Nürnberg möchte die Heimbilanz mal ein wenig aufbessern. Das wünscht nicht nur ich mir, glaube ich, sondern sich ja alle im Verein und sicherlich auch Rainer. Und da kommt jemand zu Gast, der vielleicht prädestiniert dafür ist. Auf der anderen Seite ist der FCN natürlich auch jemand, der gerne Aufbauhilfe leistet. Erzgebirge Aue ist der Gegner am Freitag um 18.30 Uhr und Rainer, die Auer haben eben nur eines ihrer letzten 9 Spiele gewonnen, standen am 11. Spieltag nach dem Sieg zu Hause gegen Jan Regensburg tatsächlich auf Platz 8, hatten den vermeintlich komfortablen Vorsprung, ich glaube, von 8 Punkten auf den Relegationsplatz. Der ist weg, das können wir mal so knallhart einfach sagen, da ist nichts mehr übrig, beziehungsweise es ist, glaube ich, ein Punkt, der übrig ist, aber Darmstadt hat ein Spiel weniger und ja, sie haben eben, wie gesagt, nur noch ein einziges Spiel danach gewonnen, das war gegen Darmstadt 98 ausgerechnet, ansonsten 3 Unentschieden, 4 Niederlagen hat es gehagelt, es waren doch 4 Unentschieden, so, jetzt habe ich es aber, Aue aktuell auf jeden Fall in einer Krise, das kann man, denke ich, so sagen, sie schießen selber zu wenig Tore, sie schießen in aller Regel eben nur ein Tor und wenn es dann eben mehr als eins setzt, dann ja, gibt es gleich gar keine Punkte. Nichtsdestotrotz eigentlich eine klare Geschichte, wenn der Zweite auf den aktuell 15. trifft, oder?
Ja, auf dem Papier sieht es immer gut aus, wie du so schön sagst. Aber der Club ist ja auch bekannt dafür, dass er immer gerne Aufbauhilfe leistet und da ist natürlich durchaus die Möglichkeit drinnen, dass man dieses Mal wieder schaffen wird und Aue das Spiel gewinnt. Ich denke allerdings, dafür hat man jetzt gegen Union Berlin gesehen, da sind wir jetzt dann doch etwas zu ausgebufft und vielleicht zu konzentriert und zu diszipliniert, dass wir uns da nicht so leicht vorführen lassen. Ich persönlich hoffe ja auch, dass ein Heimspiel ist, dass diese Heimbilanz mal etwas aufgehübscht wird, aufgeschönt wird. Schon allein für die Fans, die doch immer noch zahlreich ins Stadion kommen. Das nochmal anzusprechen, ist auch ein bisschen schade, auch dass so wenig im Stadion ist. Ist vielleicht dann in Anstoßzeiten geschuldet oder traut man den Club einfach nicht so, dass er so gut spielt und vorne dabei bleibt. Wäre mal ein anderer Punkt zu diskutieren. Aber ich persönlich hoffe natürlich, dass wir als Sieger vom Platz gehen und dieses Mal vielleicht etwas souveräner und vielleicht auch mit etwas mehr Vorsprung, als wir es jetzt gegen Union Berlin hatten. So eine 2-Tore-Differenz wäre schon wünschenswert und für mich auch, für die Zuschauer im Stadion auch schön, mal ein bisschen mehr als ein Tor zu sehen.
Ach, ich nehme auch nur ein Tor, bin ich ganz ehrlich, solange wir hinten die Null halten. Ich habe gerade mal geschaut, der Spieltag schreit ja regelrecht danach, dass es Nürnberg irgendwie so ein bisschen verkackt. Düsseldorf empfängt die aktuell wieder ganz oder recht formstarken Sandhäuser. Kiel die noch formstärkeren Regensburger. Insofern könnte die direkte Konkurrenz Punkte lassen. Ob das unbedingt zu unserem Vorteil ist, das soll jetzt jeder für sich selbst beurteilen. Wie gesagt, Nürnberg gegen Aue am Freitagabend. Es ist sicherlich so, dass Aue ja geschwächt hier antritt, dass der Trend überhaupt nicht der Freund der Auer ist. In der Rückrundentabelle ja, stehen sie auf Platz 16, haben eben, wie gesagt, nur einen Punkt geholt, haben zwar in jedem Spiel getroffen, aber eben auch 6 Gegentore kassiert. Nürnberg hingegen grüßt ja von relativ weit oben, auch wenn wir ebenfalls erst 4 Tore geschossen haben, 2 Unentschieden ja dabei hatten. Rainer, was wird es am Ende für ein Spiel? Michael Köllner wird ja aller Wahrscheinlichkeit mal wieder in irgendeine Taktik-Trickkiste greifen. Edgar Salli wird definitiv nicht dabei sein. Georg Markreiter wird das Spiel auch verpassen. So viel steht schon fest. Insofern werden wir ja wahrscheinlich Everton und Mühl sehen und dann mal gucken. Was erwartest du? Wie geht das Spiel aus?
Puh. wie gesagt, ich möchte gerne ein Spiel sehen mit einigen Toren, die allerdings mehr für den Club fallen, dass auch ein souveränes Ende nimmt, man vielleicht auch als großer Gewinner aus diesem Spieltag rausgeht, indem man sagt, wow, man hat diesen Vorsprung auf Platz 4 weiter ausbauen können. Vielleicht hat man auch das Glück, dass man an die Tabellenspitze rutscht. Irgendwie so. Und wenn du nach einem Tipp fragst, hoffe ich auf ein 3:1 für den 1. FC Nürnberg.
Ich hätte ja gerne, dass wir den Vorsprung auf Platz 3 ausbauen. Ich halte, glaube ich, keine weitere Relegation durch, da bin ich ganz ehrlich. Ich tippe natürlich 2:1. Ich tippe uns ja zum Aufstieg mit meinem Altern-Tipp hier. Insofern schauen wir mal, ob es dieses Mal funktioniert. 3:1 kann ich auch mitleben. Ich verzichte darauf, alle möglichen Tipppunkte, bin ich ganz ehrlich, solange wir gewinnen. Schauen wir mal, was es wird. Da wir offensichtlich nicht so viel Dunst von Aue haben, obwohl ich gar nicht so weit weg von da wohne, gibt es natürlich wieder ein Gegnergespräch. Dann mit einem Fan von Erzgebirge Aue, da können wir dann mal etwas näher erfahren, warum es aktuell eben im Erzgebirge nicht läuft, warum im Schacht droht das Licht auszugehen. Wir sind gespannt, was wir da dann erfahren. Das war es auf jeden Fall erstmal für heute mit Total Beklubbt. Ich bedanke mich bei Rainer für die Analyse zum Spiel mit Nürnberg gegen Union. Natürlich auch bei Philipp, der uns die Einschätzung geliefert hat, warum der SC Freiburg seiner Meinung nach Patrick Kammerbauer verpflichtet hat. Und dann möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass bei meinsportradio.de natürlich auch die Olympischen Winterspiele eine Rolle spielen. In Südkorea finden die ja in diesem Jahr statt. Und unter dem Podcast Winter Games werdet ihr da über alle Ereignisse informiert. Wer holt die Medaillen? Wer enttäuscht? Wir hoffen auf jeden Fall, dass der 1. FC Nürnberg unsere Erwartungen nicht enttäuscht. Und wir dann nächste Woche hier über den nächsten Sieg gegen Aue sprechen können. Auf meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast. Und wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das dringend tun. Ansonsten folgt uns auf Twitter, schaut auf Facebook vorbei, @totalbeklubbt, beziehungsweise facebook.com/totalbeklubbt. Dann verpasst ihr keine Ausgabe. Vielen Dank, Rainer, vielen Dank, Philipp. Das war's für diese Woche und bis nächstes Mal.
Servus.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.